Ich möchte euch drei Dinge kurz sagen zum Vereinordnen von der Predigt, bevor ich dann einsteige, und zwar, wie sie sich so ein bisschen einfügt. Letzte Woche war die Predigt über die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, und irgendwie hat es Gott so gedacht, dass es gut wäre, wenn sich die Lieblingsbibelstelle, über die ich heute predigen darf, daran irgendwie anfügt. Und es wird auch in den folgenden zwei Wochen so sein, dass hier Leute darüber reden dürfen, was ihre Lieblingsbegegnungen mit Jesus in der Bibel sind. Ich hoffe, mein Sohn nimmt es mir nicht übel, wenn ich mich kurz auf ihn beziehe. Er leidet zu Recht darunter, dass ich nicht ganz so begeisterungsfähig und leidenschaftlich bin beim Thema Fußball wie er. Bin mehr so jemand, der sich so innen drin freut über Dinge. Und ich möchte heute eine Bibelstelle mit euch teilen, die mich jedes Mal umhaut, wenn ich sie lese. Das ist für mich eine Mischung aus einem Schlag in die Magengrube, einer tröstenden Hand auf der Schulter, eine Begegnung mit Jesus, die mich umhaut und aufbaut. Und in die möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Und kurz davor beten. Jesus, das, was ich heute sage, ich bitte dich, dass es dir würdig ist und dir gefällt und für all das, wo sich Unnötiges und Unnützes mit reinmischt, Heiliger Geist, da hilf du, dass es sich in unseren Herzen sortiert und das bleibt, was du möchtest, denn nur du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Ich werde euch durch eine Bibelstelle mit hindurchführen und an gewissen Punkten auch kurz Zeit geben, zu reflektieren, zu überlegen mit einer Frage, was das für euch konkret jetzt bedeutet. Und diese Lieblingsstelle, die ich immer wieder mal lese und die ihre Wirkung irgendwie nicht verfehlt, also die mich jedes Mal, wie ich gesagt habe, umhaut und aufbaut, steht im Johannesevangelium im Kapitel 9 und ganz schlicht mit der Überschrift »Die Heilung eines Blindgeborenen«. Und die fängt auch ganz schlicht mit einem Satz an, der völlig unspektakulär ist. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Es gibt Leute in der Bibel, die krank sind, die leiden, die sich zu Jesus ausstrecken, entweder im Vorbeigehen sein Gewand berühren, die zu ihm schreien und sagen, hilf mir. Es gibt Menschen, die haben Freunde, die ein Dach aufreißen, um sie zu Jesus herabzulassen. Und es gibt Menschen, wie ihn hier, von dem wir den Namen nicht wissen, die einfach nur gesehen werden. Jesus sah im Vorbeigehen einen Mann, der von Geburt an blind war. Und da gleich die erste Frage an euch. In welcher Situation spricht mir Gott heute zu, dass er mich sieht, auch wenn ich ihn dort bisher nicht wahrgenommen habe? Dieser Mensch konnte Jesus nicht zu sich heranrufen. Er hat ihn nicht mal gesehen wahrscheinlich. Es hing alles davon ab, dass Jesus ihn sieht. Und das möchte ich euch, das kam auch vielleicht in den Zeugnissen und in den Impulsen vorher, auch in der Predigt von letzter Woche vor, zusprechen, dass das dieser Jesus ist, dem wir hier begegnen, der im Vorbeigehen einen Mann sieht, der von Geburt an blind war und ihn danach nicht sehen konnte. Danach kommt in diesem Bericht, in dieser Geschichte, die sich auf jeden Fall lohnt, mal komplett durchzulesen, aber es wird heute ein bisschen den Rahmen sprengen, so ein bisschen, ja, eine kleine Diskussion mit den Jüngern von Jesus. Die schauen den Mann an und sagen, also dafür muss es ja irgendeinen Grund geben, dass der blind geboren wurde. Ist es was er verbockt hat? Oder ist es die Schuld seiner Eltern? Und Jesus lenkt den Blick davon weg. Zum einen ist es das Warum ist oftmals die Frage, die uns nicht zusteht oder die wir nicht erfassen können. Sondern Jesus gibt eine Antwort auf die Frage, wozu ist dieser Mensch heute hier und weshalb begegne ich ihm? Und er sagt, damit Gottes Macht an ihm offenbar wird oder Gottes Kraft an ihm offenbar wird. Und jetzt kommt eine der seltsamsten Stellen im Neuen Testament. Und ich habe überlegt, ob ich die euch heute live vorführe und mich dann dagegen entschieden. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein paar Jünger in dem Moment gefragt haben, ob es wirklich der Richtige ist, dem sie da gerade nachfolgen. Jesus steht da. Er nimmt Anlauf, spuckt auf den Boden, reibt daraus einen Brei und streicht ihn auf die Augen des Blinden. Was? Also wir kennen Stellen, wo ein Wort genügt, wo Jesus nicht mal die Person sehen muss, sondern sagt, geh heim, du findest dein Kind geheilt vor. Wir wissen Stellen, wo ich vorhin gesagt habe, jemand im Vorbeigehen sein Gewand berührt und dadurch geheilt wird. Warum muss Jesus hier so komische Hilfsmittel nehmen? Also es ist im besten Fall ist es befremdlich oder nutzlos. Im schlimmsten Fall ist es zynisch. Da sitzt ein Mensch von Geburt an blind und der wird jetzt auch noch angeschmiert. Warum? Und dann kam mir ein Gedanke, von dem ich dann später gelesen habe, denn das dann schon viele andere vor mir hatten, aber für mich war er ganz neu und fand mich da ganz kreativ in dem Moment. Wer in der Bibel benutzt denn Erde, um an Menschen zu arbeiten? Gott. Der Mensch wurde aus Staub vom Erdboden geschaffen. Was erkennt dieser Blinde, wer ihm da gegenübersteht? Und warum Matsch? Weil dieser Mensch blind geboren war. Es ging nicht darum, was wiederherzustellen, was er schon mal hatte, Augenlicht, das er verloren hat, sondern was noch nie da war, was neu geschaffen werden musste. Und wenn Gott in der Bibel neu schafft, dann hat er das getan durch den Staub der Erde. Vielleicht wurde der Mensch ohne Augäpfel geboren, vielleicht war irgendwas anderes verkümmert, aber Jesus nutzt das, womit er sich als Schöpfer und als Töpfer zu erkennen gibt und wie er auch in der Bibel beschrieben wird, als der, der Neues schaffen kann. Das ist die zweite Frage für euch. Gibt es eine Situation in meinem Leben, in der es nicht genügt, dass alles wieder so wird wie früher? Will Gott was Neues in mir schaffen? Muss Gott was Neues in mir schaffen? Weil es eben noch nichts gab, wo es wieder zurückkommen könnte. Ja? Vielleicht möchte ich mal wieder so geduldig, so friedliebend, so vertrauensvoll wie früher werden. Vielleicht gibt es aber auch Bereiche in meinem Leben, da habe ich sowas noch nie erlebt. So war ich noch nie. Wo gibt es was, wo Gott nicht nur Vorhandenes wiederherstellen, sondern was ganz Neues in mir hinzufügen will? Sei es eine Fähigkeit, sei es eine Charaktereigenschaft, eine neue Sichtweise. Wo muss Gott auch mit was ganz Schrägem, mit Spucke und Erde, was Neues in meinem Leben schaffen? Weil mein Wunsch vielleicht, dass alles nur so wieder wird wie früher, nicht ausreicht. Das ist nicht Gottes Plan für mein Leben. Er möchte was neu gestalten. Und bei uns passiert sowas, dieses Neugestaltetwerden, auch dadurch, dass wir Jesus anschauen. Dass wir sowas wie hier Stellen aus der Bibel über ihn lesen und ihn neu betrachten, damit wir in sein Spiegelbild verwandelt werden. Damit uns das trifft, wie Jesus ist, und verändert, um so zu werden, wie er ist. Und das sind Dinge, die uns manchmal fremd sind. Ja, so bin ich halt nicht. Oder das kann ich ja nicht. Aber damit gibt sich Gott in manchen Punkten in unserem Leben nicht zufrieden, sondern er nimmt Ekliges, Schräges, Dinge, die wir nicht einordnen können, um uns neu zu machen. Und das ist auch das, was er zugesagt hat und wohinter er nicht zurücktritt. Wenn er in unser Leben kommt, dann will er Dinge neu machen, nicht nur wiederherstellen. Manches wird geheilt, manches wird wiederhergestellt, manches wird ganz anders. Dann sagt er zu diesem, immer noch Blinden, der hat jetzt Matsch auf den Augen, der kann noch nicht sehen. Da ist nichts passiert, nachdem er diesen Schlamm auf die Augen bekommen hat. Außer vielleicht diese innere Erkenntnis von dem, was ich gerade gesagt habe. Dann sagt Jesus zu ihm, geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Zur Einordnung auch nochmal, Jesus ist nicht grausam. Er schickt den Menschen nicht einmal quer durch Jerusalem. Könnt ihr euch vorstellen, was so eine Strecke bedeutet? Blind, mit Matsch im Gesicht. Wenn man so sagt, das grob verortet, in dem Kapitel davor, die Begebenheit davor, da kam Jesus aus dem Tempel. Der Teich Schiloach ist ungefähr so, ich glaube, 500, 600 Meter davon entfernt. Es wäre ungefähr von hier bis zum Geetze. Jetzt habe ich mir überlegt, auch das könnte man ja so als praktische Übung machen, sich die Augen verbinden, aber da kommt dann eine große Kreuzung unterwegs und dann dachte ich, das müssen wir uns jetzt einfach so vorstellen. Aber das ist eine Strecke, die lang genug ist, um sich Fragen zu stellen, ob das, was ich hier mache, wirklich Sinn ergibt. Er soll sich auf den Weg machen und er soll selber Schritte zu seiner Heilung gehen. Auf dem Weg dorthin ist ein matschverschmierter Blinder mit einer scheinbar irrsinnigen Hoffnung. Er ist nicht der Geheilte, der da rumläuft. Ja? Er ist immer noch der Blinde, der mit Matsch im Gesicht und im Auftrag von Jesus durch die Stadt geht, sich helfen lassen muss und vermutlich dabei schon zum Stadtgespräch wird. Sein Vertrauen wird auf die Probe gestellt, ob das alles etwas bringt. Aber was hat er zu verlieren? Da wieder eine Frage an euch. Welche heilsame, zunächst aber nicht verstehbare Erfahrung gehört zu meinem Lebenszeugnis als Gesandter? Wo wurde Gottes Kraft, vielleicht auch ganz unspektakulär, in meinem Leben sichtbar? Ihr merkt auch hier, Jesus hat nicht zufällig ihn zu diesem Teich geschickt. Ja? Er hätte auch sagen können, geh da zum nächsten Haus, lass dir Wasser geben und wasch dein Gesicht. Er schickt ihn zu einem Teich, der übersetzt heißt Gesandter. Dieser Mensch ist schon im Auftrag von Gott unterwegs. Und das, was Jesus gesagt hat, an ihm soll die Macht Gottes offenbar werden. Das passiert, während ihm Schlamm im Gesicht hängt und er blind durch die Stadt stolpert. Da ist er Gesandter. Da geht er hin zu dem Teich, wo seine Heilung erfahren soll. Gibt es das in meinem Leben, wo ich an Krankheit, an Schwäche, an Zweifel, an schweren Beziehungen leide und mein Zeugnis für andere ist nicht die Heilung und die Erlösung und die Rettung daraus, sondern der Weg dorthin im Vertrauen, dass Gott mich jetzt schon schickt, um ein Zeugnis zu sein für ihn. Und meine Hoffnung scheint vielleicht irrsinnig und ich bin nicht besonders ansprechend anzusehen mit dem, wie Gott mich auf den Weg schickt. Jesus ist nicht zynisch. Jesus ist nicht grausam. Die Strecke, die er den Mann schickt, war keine Reise in ein anderes Land oder durch die ganze Stadt, sondern eine Strecke, die er zu Fuß gehen konnte. Und trotzdem war es genug Zeit, um Zweifel zu haben, um sich lächerlich zu fühlen, um zu wissen, das ist alles, was ich habe und ich kann nichts verlieren, wenn ich ihm vertraue und es tue. Er geht dorthin, an diesen Teich, diese Zisterne, nimmt Wasser, wäscht sich und er sieht zum ersten Mal in seinem Leben. Ich weiß nicht, was ihr schon erlebt habt in eurem Leben, wie Gott in eurem Leben eingegriffen hat. Man kann sich vorstellen, der muss gehüpft sein, der muss gejubelt haben, der muss sich an den Kopf gefasst haben, Menschen angeschaut haben, Dinge angeschaut haben. Und das Erste, was er von seiner Umgebung erfährt, ist Vorwürfe, Anklagen, Gerichtsverhandlungen. Er wird vor die Ältesten bestellt, weil das Problem bei dieser Heilung war, sie geschah an einem Sabbat. Und das darf ja nicht sein. Wie kann Jesus nur? Warum macht Jesus seine Dinge nicht so, wie wir das von ihm wollen? An den richtigen Tagen, mit den richtigen Mitteln? Warum nicht Salbe am Montag? Warum Matsch am Sonntag oder eben Samstag am Sabbat? Und sie verhören ihn. Und in der Geschichte kommt eine Stelle, die mich selber auch berührt. Der ist blind geboren. Das ist kein vollwertiger Mensch. Der wird nicht für voll genommen. Vermutlich ist er schon ein Erwachsener, aber als Behinderter in dem Kontext gilt sein Wort nicht so viel. Man geht zu seinen Eltern, um festzustellen, ob das wirklich der Blindgeborene ist oder ob der ihm nur ähnlich sieht. Weil man muss ja zumindest mal wissen, wenn man jetzt hier so einen Prozess anfängt, ob man auch den richtigen erwischt hat. Und was sagen die Eltern? Ist alt genug, fragt ihn selber. Da steht drin, weil sie Angst hatten, dass sie sonst aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Jetzt ist es nicht nur eine Clubmitgliedschaft, sondern das ist die Lebensmitte der jüdischen Menschen, Teil einer Synagogengemeinschaft zu sein und trotzdem ist ihnen das wichtiger als ihr Sohn. Sagen, Wenn hier jemand nachher unter die Räder kommt, dann er. Sprecht mit ihm selber, er ist alt genug. Also gehen Sie zu ihm. Oder lassen ihn vorladen. Und dann folgt ein längeres Streitgespräch. Und mein Jubel ist wie dieser Mensch, der sein Leben lang hoffnungslos, hilflos war, vor einer Reihe von Richtern sitzt, einer öffentlichen Anklage, und wie er da steht und, ich kann es mir nur vorstellen, mit einem Augenzwinkern sagt, sie sagen, der kann dich nicht geheilt haben und du kannst nicht geheilt worden sein, weil das ein Sünder ist. Der hätte wissen müssen, dass man am Sabbat nicht heilt. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie nochmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon mal gesagt, entgegnete er, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Der ist nicht schnippisch oder irgendwie arrogant, aber der steht da mit einer Sicherheit, weil er weiß, dass Gott mich geheilt hat. Mein Vertrauen in Gott war nicht vergeblich. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, wenn sie euch vor Gericht stellen werden, macht euch keine Sorgen darüber, was ihr sagen sollt. Der Geist des Vaters wird durch euch sprechen. Und der erlebt zum zweiten Mal Gottes Macht, die an ihm offensichtlich wird. Wieder durch was, was er nicht vorher produziert hat und auf seine Fähigkeiten basiert. Einmal ist er mit Schlamm durch die Stadt gelaufen und er wurde zum Zeugnis für Gottes großartiges Handeln. Und jetzt steht er da und er spricht mit einem Selbstverständnis davon, dass Christus der Sohn Gottes ist, der Einzige, der sowas machen kann, weil er sagt zu ihnen, habt ihr das schon mal gehört, jemals in der Geschichte der Welt, dass ein Blindgeborener geheilt wurde? Das kann doch nur einer sein. Und wir wissen alle, von wem ich rede, in Klammern. So steht er da und es ist uns klar aus dem Kontext der Bibel, da spricht der Geist des Vaters durch diesen jungen Mann. Also, das Erste ist, was ich euch gesagt habe, du wirst gesehen von Jesus, auch dort, wo du denkst, dass dich gerade niemand wahrnimmt. Das Zweite ist, du wirst gesehen von Menschen, manchmal auch in peinlichen, schmerzhaften, hoffnungslosen Situationen, mit dem bisschen, wo du noch an der Zusage von Jesus hängst, dass du ein Gesandter bist, dass er dich nicht weggeschickt hat, sondern in deinem Leben wohin schickt, wo Heilung auf dich wartet. Dein Leben ist ein Zeugnis, du wirst gesehen. Als Drittes, es kommt nochmal eine Begegnung, wo Jesus ihn sieht, aber was mir hier wichtiger ist, ist die Aufforderung, du sollst sehen und nicht denken, dass du schon alles gesehen hast. Nach dieser ganzen Gerichtsverhandlung und letztlich endet es damit, dass sie ihn aus der Synagoge werfen, also aus dem öffentlichen Leben der Gemeinschaft ausschließen. Vermutlich werden sich seine Eltern weiterhin von ihm distanzieren, weil er jetzt ja auch jemand ist, mit dem man keinen Kontakt haben sollte. Da lesen wir, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn? Fragte er. Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. Jesus hat diesen Menschen nicht missbraucht als Anschauungsobjekt für seine Wundertaten. Er hat nicht gedacht, ich brauche heute mal jemanden, der mir als Illustrationsbeispiel dient. Ah, da sitzt ein Blinder. So könnte man das lesen, wenn Jesus sagt, meine Macht soll an ihm offenbar werden. Jesus sucht diesen Menschen nochmal auf, nachdem er hört, was mit ihm geschehen ist. Das war nicht ein einmal Demonstrationsobjekt und jetzt ist Jesus auf und davon zu neuen Taten, sondern dieser Mensch ist ihm wichtig. Jesus zeigt sich ihm als Schöpfer, der ihn geschaffen hat, heilt und wiederherstellt. Er zeigt sich ihm als Rabbi, als Lehrer, der ihn losschickt, sich vor zu Gericht zu verteidigen, wo er noch keine Ausbildung bekommen hat und trotzdem alle umhaut, die ihn versuchen da anzuklagen. Und jetzt zeigt er sich ihm als Hirte, der ihm nachgeht und ihn aufsucht, wo ihn alle anderen verlassen haben. wahrscheinlich die ganze Geschichte dazwischen, die wir gehört haben, mit den Pharisäern, die ihn verhören, mit den Eltern, die ihn ablehnen, das muss Jesus von ihm da erfahren haben, weil sonst war ja niemand also Johannes war nicht dabei, von den Jüngern heißt es auch nicht, dass sie mit ihm mitgegangen sind. Das heißt, Jesus setzt sich da mit ihm hin und hört sich nochmal seine ganze Geschichte, was ihm zwischenzeitlich widerfahren ist, an. Er ist interessiert daran, was mit ihm und seinem Leben geschehen ist, seit seiner ersten Begegnung mit ihm. Aber sein Weg mit dem Geheilten jetzt ist noch nicht abgeschlossen, weil er will ihm neben den Augen, mit denen er sieht, auch die Augen des Herzens öffnen. Er hat sich ihm gezeigt als Schöpfer, als Lehrer, der ihm mehr zutraut, als ihm jeder sonst zugetraut hätte und der von seinem Geist erfüllt wird. Er hat sich ihm als Hirten gezeigt und jetzt nochmal mit einem Wort, über das wir so oft drüber weglesen, weil es so völlig unspektakulär klingt. Aber das ist Jesus. Jesus ist unglaublich mächtig und herrlich und gleichzeitig völlig unspektakulär. Glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn, was ist das für ein Wort? Also wenn, dann hätten wir doch da eher Gottessohn erwartet. Gottessohn haben sich zu der Zeit viele genannt, gerne Könige, große Leute haben sich gerne als Gottessöhne präsentiert. Menschensohn ist ein Wort, da geht bei jemand mit jüdischer Vorbildung, und er war ja offensichtlich bis dahin oder seine Familie Mitglieder der Synagoge, da geht ein ganzes Panorama auf. Ein ganzes Bild wird da auf einmal erleuchtet. Und zwar aus Daniel Kapitel 7. Immer noch sah ich in die nächtlichen Bilder, schreibt Daniel hier von seinen Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig. Sie wird nicht vergehen. Sein Reich wird niemals zerstört. Jede Begegnung mit Jesus ist eine Offenbarung für diesen Blindgeborenen und nun Geheilten. Und sie stellt seine Welt auf den Kopf. Ein Schöpfer, der sein Geschöpf aufsucht und liebevoll heilt und Krankheit damit zum Segen werden lässt. Müsst ihr euch das nur kurz überlegen. In dem Moment, wo er erkennt, das ist mein Schöpfer, der mich heilt, hätte das auch sofort in Bitterkeit und Vorwurf umschlagen können. Warum musste ich überhaupt erst so geboren werden? Aber seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Die Krankheit wurde mir zum Segen. Die zweite Begegnung, ein Lehrer, der seinen Nachfolger alleine als Gesandten losschickt, ihn scheinbar überfordert und allein lässt und dabei doch so viel frohe Überzeugung in ihm festigt, dass er es selbst aushalten kann, wenn seine Eltern ihn verleugnen und mutig vor Gericht spricht. Und er erlebt einen Retter, der wie ein Hirte nach dem Einsamen sucht und sich ihm ganz persönlich auf eine Art und Weise zeigt, die ihn umhaut. Als Menschensohn, als König und als Herrscher. Und im Gegensatz zu den Anklägern, die vorher schon genau wussten, wer Jesus ist, was er darf, was er nicht darf, hat sich dieser Geheilte jedes Mal von Jesus umhauen und verändern lassen, weil er ihm erlaubt hat, dass Jesus ihm so begegnet, wie er wirklich ist, weil er nichts anderes konnte, er hat sich ihm ausgeliefert. Er lässt sich immer wieder von Jesus überraschen. Und wir lesen, daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Bin ich bereit dazu, Jesus zu bekennen, dass ich blind bin, dass er mich heilen muss, weil ich ihn sonst gar nicht sehe? Ich habe große Teile dieser Predigt vorbereitet, ohne Jesus zu sehen und wahrzunehmen. War so überzeugt von meinen Gedankengängen und dem, was mir jetzt Tolles einfällt. Und irgendwann habe ich ihm das einfach nur noch gesagt, sehr spät nachts, dass ich blind bin. Dass er mich heilen muss, dass ich ihn sonst gar nicht sehe oder ihn nur so sehe, wie ich ihn halt sehen will. Und ich habe die Predigt damit eingeleitet zu sagen, das ist eine Passage, meine Lieblingsbegegnung mit Jesus im Neuen Testament. Und das ist ein tolles Geschenk, wenn wir so eine Stelle haben. Vielleicht habt ihr selber so eine Lieblingsbegegnung mit Jesus im Neuen Testament. Da liegt aber auch ein bisschen eine Gefahr drin. Wenn wir uns auf diese Lieblingsstellen begrenzen, dann wird Jesus immer mehr so zu diesem Abziehbild unserer Vorstellungen von ihm. Wir können Jesus auf unsere Lieblingspassagen reduzieren und dann wird unsere Sicht auf ihn eingeschränkt. Er ist dann halt sehr nach unserem Geschmack. Doch Jesus ist mehr. Er ist das pralle Leben, das unsere Vorstellungen sprengt. Er ist rauer und härter, als wir uns das manchmal wünschen. Er ist barmherziger und milder, als wir das manchmal aushalten. Ich kann zu einem Arzt nicht sagen, also ich glaube nicht, dass Sie so ein scharfes Skalpell benutzen sollten. Ich kann zu einem Arzt aber auch nicht sagen, also ich möchte mir bitte aussuchen, mit wem ich hier gemeinsam im Wartezimmer sitze. Manche Menschen, glaube ich, hätten das nicht verdient, dass sie die behandeln. Ja, ihr seht die Bandbreite von, es kann unglaublich wehtun, was Gott in unserem Leben tut. Und dazu hat er das Recht, er hat uns geschaffen und er ist gütig, er hat damit ein gutes Ziel. Es kann uns unglaublich aufregen zu sehen, wie gnädig Gott ist mit Menschen, mit denen wir nicht so gnädig sein wollen. Wir können an beiden Seiten an Jesus vorbeilaufen. Wir können uns dieser Macht, dieser Allmacht und manchmal auch dieser Schroffheit von Jesus, mit der er uns behandeln muss und konfrontieren muss, aus dem Weg gehen, weil unser Bild von ihm halt einfach ja, so viel netter sein sollte. Aber nett wäre ein Wort, auf das sich Jesus nicht reduzieren lässt. Und wir können genauso gut Jesus als unseren Vorschlaghammer benutzen, der immer dann die passenden Gerichtsworte hat, wenn wir an Menschen denken, die uns selber nicht so sympathisch sind. Und in beide Richtungen laufe ich an Jesus vorbei. Und dann ist der Fehler aber auch nicht zu glauben, naja, dann liegt Jesus halt irgendwo da in der Mitte. Er ist halt netter als meine bösesten Gedanken und irgendwie doch manchmal ein bisschen konsequenter als meine schwammigsten Vorstellungen von ihm. Nee, Jesus ist nicht die graue Mitte von unseren Bildern von ihm. Jesus steht drüber. Und wir brauchen Begegnungen mit ihm, die uns umhauen. In unserer Krankheit, in unserer Überforderung, in unserer Einsamkeit. Immer wieder von ihm aufgesucht zu werden, uns ihm zu stellen und zu erlauben, dass er sich uns auf eine Weise zeigt, wie wir ihn noch nicht gesehen haben. Wenn Jesus als mein Abziehbild nur noch dazu dient, meine Überzeugungen abzunicken, dann laufe ich Gefahr, ihn zu verpassen. Dann wird er immer kleiner und undeutlicher. Und mein Wunsch ist, dass wir Begegnungen mit ihm haben, die uns auch nach Jahren, mit denen wir vielleicht mit ihm unterwegs sind oder ihn noch nie so erlebt haben, auf eine Art und Weise überraschen, wie das kein Mensch kann, wie das nur Gott kann. Wie das nur jemand kann, der uns Matsch ins Gesicht schmiert und dabei liebevoll anschaut. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Jesus, ich bitte dich, dass du die Augen meines Herzens heilst, damit ich dich auf eine Art und Weise sehe, wie ich dich noch nie oder schon lange nicht mehr erlebt habe. Zeig dich mir in deinem Wort, gerade in den Bibelstellen, die mir unbekannt oder unbequem sind. Und vergib mir, wo ich dich für meine Selbstbestätigung missbrauche. Danke, wie du mein Leben formst als Schöpfer, der seine Macht an mir zeigen will, gerade in meiner Schwachheit. Schenk mir den Mut, das vor anderen ganz schlicht und ergreifend zu bezeugen, was du getan hast. Und ich danke dir, Jesus, für die Gemeinde, in der wir sind, in der dich Menschen aus unterschiedlichen Richtungen sehen, die unterschiedliche Erlebnisse mit dir haben. Und ich bitte dich um den Mut und die Wertschätzung füreinander, dass wir das aushalten, einander dich vor Augen zu stellen, zu bezeugen und deswegen mehr von dir zu sehen, um letztlich vor dir niederzufallen und dich anzubeten, weil du würdig bist. Amen.